Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Digitale Provinz Podcast. Ich bin Susanne, ich bin Redakteurin bei Digital Provinz und ich spreche heute mit Eduard Ittrich. Eduard ist der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Bühl und in Bühl geht digital so einiges. Nicht nur das tolle Videokonferenztool Palim Palim, mein absoluter Lieblingsname. Wir sprechen aber nicht nur über das tolle Videokonferenztool Palim Palim, sondern auch über die Herausforderungen, die das Online-Zugangsgesetz für Verwaltungen aktuell mit sich bringt und die Herausforderungen an digitales Denken in Verwaltungen grundsätzlich und was Open Source damit überhaupt zu tun hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bleibt digital. Ja, hallo Eduard, schön dich heute hier in der Folge zu haben. Wie geht's dir?
Hallo Susanne, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf das Wochenende, aber umso mehr, um mit dir über Digitalisierung und unsere Projekte zu reden.
Das höre ich natürlich sehr gerne. Ich wollte natürlich schön mit dem Klischee anfangen und zwar mit Palim Palim. Ich habe es mir gerade selber verboten, noch ganz kurz vorher, es nicht zu tun. Kurzer Input, Palim Palim ist ein Projekt der Stadt Bühl, das maßgeblich aus Eduards Feder stammt, aus seiner digitalen Feder würde ich jetzt fast mal sagen. Und das ist ein Videokonferenztool für die BürgerInnen der Stadt Bühl. Erzähl doch gerne mal mehr, Eduard.
Genau, als im März klar wurde, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stärker werden und Kontaktbeschränkungen auch auf den Weg gebracht werden, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bühl und insbesondere auch den Kulturbereich am Leben zu erhalten, den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu verbinden und insbesondere auch unsere städtischen Angebote weiterhin anbieten zu können. Der Wunsch kam in der Musikschule auf, hier Gruppenunterricht weiterhin anbieten zu können, ohne dabei jetzt auf US-amerikanische Dienste zurückgreifen zu müssen. Und hier kam uns die Idee, auf Basis einer Open-Source-Software, Jitsi Meet, eine Plattform auf den Weg zu bringen, maßgeschneidert auf unsere Bedürfnisse und offen für die Stadtgesellschaft. Das heißt, jede und jeder kann sich einfach über konferenz.bühl.digital einloggen, muss sich nicht registrieren, kann einen Konferenzraum eröffnen und mit seinem Verein, mit der Initiative, mit dem Freundeskreis einfach in den Austausch gehen und miteinander reden. Ohne zeitliche Beschränkung, sicher und verschlüsselt.
Da habe ich direkt mal ein paar Fragen zu. Du bist ja der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Bühl, sprich du arbeitest auch in der Verwaltung.
Genau.
Warum ist es dir denn wichtig, dass ihr von amerikanischen Servern unabhängig seid, weil du es gerade nochmal im Satz so betont hattest?
Würde ich jetzt gar nicht mal an der außenpolitischen Lage von Amerika ausmachen, sondern vielmehr einfach darum, dass wir mit diesem Projekt unsere digitale Souveränität stärken wollen. Wir haben diese Videokonferenzplattform selbstständig in der Hand. Wir können sie nach unseren Datenschutzvorstellungen auch erstellen, weiterpflegen, weiterdenken. Beispielsweise erheben wir keine Telemetriedaten, wir haben keine Tracker eingebaut, die jetzt das Klick-, Sprech- oder Surfverhalten unsere Videokonferenzgäste beobachtet oder auswertet. Also uns war es hier wichtig, einen Dienst zu schaffen, der eben ganz transparent mit den Daten umgeht, die zwingend erforderlich erhoben werden müssen und keine unnötigen Daten sammelt. Also so wenig Daten wie möglich.
Also die Plattform ist quasi besonders sicher für die UserInnen, die ja, und das muss man ja vielleicht auch nochmal betonen, nicht nur Digital Natives sind, oder?
Genau, unsere Zielgruppe waren insbesondere Kinder, Jugendliche, aber auch den älteren Menschen in der Stadtgesellschaft, denen wir eine einfache Möglichkeit geboten haben, sich mit ihrer Familie auszutauschen und bei den kostenlosen Diensten wie Skype oder Zoom ist trotzdem, muss jemand einen Account erstellen, sich registrieren und durch diesen ganzen Prozess gehen. Und wenn der auch vielleicht für viele von uns selbstverständlich ist oder einfach durchgeklickt wird, kann es einige Menschen, vor allem Non-Digital Natives, ja auch schon herausfordern. Und hier haben wir eben einen Dienst geschaffen. Ich muss nur einen Konferenzraumnamen eingeben mich mit meiner Familie auf diesen einigen und kann mich schon austauschen. Und das war gerade in den SeniorInnenheimen dann von besonderem Vorteil, dass wir hier eine Möglichkeit hatten, ganz schnell und ohne technische Hürden in den Austausch zu gehen.
Wie ist denn da so die Resonanz bisher? Also nicht nur von den Jüngeren, sondern eben auch von der älteren Zielgruppe?
Sehr gut. Viele haben das Format Videokonferenz kennengelernt, hatten große Bedenken, aber festgestellt, es ist ja gar nicht so schwer, es tut auch nicht weh und das ist ja irgendwie ganz praktisch, wenn man sich plötzlich mit seiner Freundin, die vielleicht in einem Nachbarort wohnt oder auch Übersee austauschen zu können, was man so bisher einfach überhaupt nicht in Betracht gezogen hatte, weil man es für technisch viel zu anspruchsvoll hielt. Und viele Menschen haben jetzt festgestellt, das geht ja eigentlich ganz einfach und wir haben sehr gutes Feedback bekommen. Uns wurde auch ganz oft der Wunsch geäußert, diesen Dienst auch nach Corona noch aufrechtzuerhalten, um den Menschen auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, kostenfrei und datenschutzunbedenklich mit ihren Familien, mit ihren Freundinnen und Freunden in den Austausch zu gehen.
Also würdest du sagen, dass Palim Palim für eure Stadt und vielleicht auch für das Umland, das kannst du ja vielleicht gleich auch mal erzählen, auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digitalen Teilhabe ist?
Auf jeden Fall, weil wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass sich hier Menschen austauschen und auch vielleicht trotz der Bedenken bei anderen Diensten hier eine Möglichkeit haben, dennoch an der digitalen Welt teilhaben zu können. Und wir merken es bei vielen Vereinen und Initiativen mit einem höheren Altersdurchschnitt, dass hier Palim Palim bevorzugt wird.
Das wiederum finde ich ganz spannend, weil es gibt ja immer dieses Klischee, dass ältere Menschen keine Lust auf Digitalisierung haben. Du widerlegst es ja eigentlich, oder? Also du würdest schon sagen, dass... Nein, anders. Du widerlegst es ja eigentlich damit.
Im Prinzip haben wir damit aufgezeigt, dass Digitalisierung alle Menschen erreichen kann, wenn sie sinnvoll und einfach zu handhaben gestaltet ist. Wir haben hier keinen langen Registrierungsprozess hinterhergeschaltet. Ich muss mich nicht groß mit der Technik auseinandersetzen. Ich brauche eigentlich nur einen Internetbrowser und einen Konferenzraumnamen und der kann auch einfach nur Erna Müller sein. Und schon kann ich mich mit anderen Menschen austauschen. Und ich glaube, dieser niederschwellige Zugang, der auch keine besondere Hardware erfordert, sondern es kann auch der 10 Jahre alte Laptop sein, der macht es auch Menschen höheren Alters sehr einfach, hier die Digitalisierung zu erleben.
Was würdest du da SkeptikerInnen sagen, die genau das Gegenteil behaupten und einfach sagen, du ganz ehrlich, ich bin jetzt hier Ü50, ich brauche das alles nicht. Digitalisierung brauche ich nicht.
Haben wir ganz oft gehört und ich sage ich würde denen entgegnen, das einfach mal auszuprobieren. Und viele haben durch Palim Palim tatsächlich ihre erste Videokonferenz erlebt. Und ich glaube, das war für viele auch so ein Aha-Erlebnis, dass das sehr gut funktionieren kann und dass sie Möglichkeiten erreichen, sich auszutauschen, die vorher einfach nicht möglich waren.
Ich kann mir vorstellen, dass dabei vielleicht auch ein bisschen der Name hilft, denn die meisten werden ja was mit Palim Palim anfangen können. Wie seid denn ihr darauf gekommen eigentlich?
Mein Kollege kam auf den Namen Palim Palim, als wir an einem Vormittag einfach überlegt haben, wie nennen wir denn diese Plattform? Und natürlich waren so diese klassischen Namen dabei, die einer Verwaltung so einfallen wie Bühler Videokonferenzplattform. Aber wir fanden es einfach, genau, Büvico wäre die Abkürzung gewesen. Aber wir fanden es einfach öde und irgendwie musste das einfach catchy sein. Und da kam ein Kollege, viele Grüße an Lukas Ernst, darauf, das einfach mal Palim Palim zu nennen.
Ja, Lukas, vielen Dank dafür, denn ich glaube, ich habe das schon 100 Mal erzählt, dass ich diesen Namen so toll finde und auch so tragend einfach. Jetzt bin ich gerade kurz raus, Moment. Genau, dass ich diesen Namen sehr passend finde und eben auch sehr tragend, denn da geht es ja in dem Sketch, die meisten werden ihn kennen, geht es ja auch um das Unterhalten im Tante-Emma-Laden, also um den Austausch auch einfach. Und das passt ja eigentlich super gut zu eurer Plattform.
Genau, und genau die gleiche Geschichte haben wir dann auch um den Namen konstruiert. Also es war erst der Name da, dann kam so die Story dazu. Und zwar die Idee, dass man diesen analogen Plausch im Tante-Emma-Laden, den man vielleicht auch als ältere Person kennt und zu schätzen gelernt hat, in der Innenstadt aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie jetzt nicht mehr erleben konnte. Und den hatte man jetzt einfach digital.
Wie ist denn so, oder was sagen denn die Kommunen um euch herum dazu, also die im Umland? Ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass sie wahrscheinlich ein bisschen neidisch auf Palim schienen und das vielleicht auch gerne hätten.
Also die Resonanz war sehr gut, insbesondere nach dem Beitrag in den Tagesthemen haben wir ganz viele Anrufe erhalten, E-Mails, Zuschriften, die einfach sich erkundigen wollten, wie wir das umgesetzt haben, was da für Technik dahinter steckt und so weiter. Und wir sind jetzt auch so weit gegangen, dass wir diese Lösung mit anderen Kommunen teilen. Das heißt, sie bekommen eine eigene Startseite mit ihrem eigenen Namen, mit ihrem eigenen Logo und der städtischen Aufmachung und können es wiederum an ihre Bürgerinnen und Bürger verteilen. Letztendlich läuft aber alles auf der gleichen Infrastruktur. Das heißt, wir können hier dieses Wissen teilen, den Administrationsaufwand dafür auch mit den anderen Kommunen teilen und haben eigentlich ein interkommunales Projekt, was auf gemeinschaftlichen Werten basiert.
Das ist ja auch eigentlich, also dieses Modell einer für alle. Das heißt, ihr macht etwas und teilt es mit den anderen und zeigt, wie es gut funktionieren kann, ist, und jetzt kommt die Mega-Überleitung, ja auch ein Teil des OZG, des Online-Zugangsgesetzes. Wie sieht es denn da bei euch aus?
Das Land Baden-Württemberg hat die Service-Plattform ServiceBW auf den Weg gebracht. Das heißt, als Bürgerin oder als Bürger kann ich mich dort registrieren mit meinen Stammdaten und wähle meine Heimatkommune aus und klicke mich dann durch die möglichen Anträge, die meine Kommune anbietet. Dahinter stecken Prozesse, die dann ausgelöst werden und Formulare, die gestaltet werden können. Und die Idee ist, dass Kommunen jetzt hier auch eine Vorreiterrolle einnehmen und diese Prozesse ausmodellieren und den anderen zur Verfügung stellen.
Ja, das Online-Zugangsgesetz ist ja eine heiß diskutierte Sache gerade. Da gibt es ja sehr, sehr viel Kritik. Ich finde es ganz spannend, dass Palim ja Open Source ist und Jitsi benutzt, was ja Open Source auch ist, aber gleichzeitig ja auch sehr nah dran oder sehr im Sinne des OZGs ist, was ja eigentlich so eine klassische Verwaltungsrichtlinie ist, die ja eigentlich nur besagt, dass im Internet ein Formular online ausgefüllt werden kann. Und am besten wäre es jetzt noch, wenn man es jetzt auch nicht noch ausdrücken musste, sondern einfach quasi alles einmal online erledigen kann. Glaubst du, dass Verwaltungen einfach noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weiter denken müssen, wenn es um Digitalisierung geht?
Ich glaube, dieses vielbeschworene Digital Mindset, heißt, interkommunal zusammenzuarbeiten, gemeinschaftlich zu arbeiten, auf offene Software aufzubauen und Erfolge miteinander zu teilen, das muss, glaube ich, noch tief in die kommunale Landschaft durchsickern. Einfach hier auch mal in Vorleistung zu gehen mit einigen Projekten, diese aber wiederum mit den anderen zu teilen und schon im Erschaffungsprozess nicht nur für seine eigene Kommune zu denken, sondern so übertragbar wie möglich. Ich denke, das ist der Schlüssel zum Erfolg, damit wir in Baden-Württemberg, aber auch in ganz Deutschland, das OZG gemeinschaftlich meistern. Das heißt, wenn ich mich jetzt an die Ausgestaltung einer OZG-Dienstleistung mache, sollte ich die vielleicht nicht nur für meine Belange denken, für meine kommunalen, sondern so übertragbar wie möglich.
Das klingt ja sehr sinnvoll, was du sagst, und auch sehr logisch, aber die Realität sieht ja in sehr vielen Verwaltungen leider sehr anders aus. Es gibt einige digitale VorreiterInnen, wie zum Beispiel die Stadt Bühl natürlich, eure Stadt, oder auch das digitale Rathaus in Tangerhütte. Es gibt aber auch sehr viele Verwaltungen, die bis zum Ende von 2022 ganz sicherlich nicht OZG-konform sein werden, oder?
Das Land Baden-Württemberg macht gerade verstärkt Werbung für den sogenannten Universalprozess. Der Universalprozess ist letztendlich ein Baukasten für ein Formular, welches dann die Formulareingaben verschlüsselt an das Postfach der jeweiligen Kommune schickt. Und damit ist das OZG eigentlich erfüllt. Und ich denke, dieser Universalprozess wird dann auf alle Kommunen ausgerollt, die hier noch nicht selbst proaktiv wurden. Das Problem wird aber sein, dass die Kommunen eine Nachricht in ihr Service-Postfach bekommen, welche ausgedruckt wird und weiter so laufen wird wie bisher. Das heißt, das Einzige, was digitalisiert wurde, war der Eingangskanal aus der Stadtgesellschaft ins Rathaus. Was natürlich auch ein immenser Vorteil ist, ich muss als Bürgerin, als Bürger nichts mehr ausdrucken und irgendwo per Post durch die Gegend schicken, aber in der Verwaltung haben wir nichts gewonnen. Die Prozesse laufen genauso weiter wie bisher und wir haben keinerlei Rendite durch diese Digitalisierung.
Ist das vielleicht auch so ein Knackpunkt, der nicht ganz so digital affinen VerwaltungsmitarbeiterInnen noch so ein bisschen querliegt, will ich es jetzt mal nennen, dass durch die Digitalisierung die Prozesse nicht vereinfacht werden und vielleicht auch nicht verkürzt werden, sondern dass es der gleiche Aufwand ist, nur eben nicht mehr auf Papier?
Wenn man das OZG genauso umsetzt, dass nur eine Benachrichtigung im Service-Postfach landet, dann würde ich mich als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter in einer Kommunalverwaltung auffragen, was denn jetzt dieser ganze Aufwand gebracht hat. Ich muss doch genauso den Antrag ausdrucken. Wahrscheinlich muss ich sogar noch die Eingaben händisch in mein Fachverfahren eintippen. Wenn wir einen wirklichen Mehrwert generieren wollen, dann müssen die Eingaben aus den Formularen direkt in die Fachverfahren laufen und dort halbwegs automatisiert weiter bearbeitet werden können. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Und ich glaube, hier ist viel zu tun, denn es gibt eigentlich auch unglaublich viele Baustellen, die hier mitspielen. Die Fachverfahren sind in der Regel auch vom Code her geschlossen, womit wir wieder den Bogen zu Open Source schlagen. Hier brauchen wir einfach Software, die offen ist, die einen beschriebenen Standard hat, Schnittstellen anbietet und aber auch von den Kommunen auch im Auftrag anderer weiterentwickelt werden kann, sodass sich die Kommunen diese Schnittstellenschaffung auch untereinander teilen können. Und ich denke, damit schaffen wir überhaupt erst die Grundlage, damit wir das OZG sinnvoll weiterdenken können.
Würdest du denn sagen, dass Open Source eine Schlüsselfunktion für eine gute Umsetzung des OZG ist?
Definitiv, denn wenn die Fachverfahren die Schnittstellen bieten, sodass wir über ServiceBW oder die verschiedenen Portale der Länder automatisiert die Daten übertragen können, dann haben wir viel gewonnen, um diesen Medienbruch nicht überhaupt erst aufkommen zu lassen.
Wer jetzt gerade sich fragt, wo Medienbruch und OZG, was genau ist das? Kannst du einmal ganz kurz und ganz simpel zusammenfassen, was das OZG ausmacht?
Medienbruch beschreibt ein Ereignis, bei dem beispielsweise aus dem Digitalen ein analoger Ausdruck passiert oder aus dem analogen Ausdruck wiederum eine digitale Kopie entsteht, beispielsweise durch händische Eingabe in mein Fachverfahren. Und das OZG erfordert erstmal nur, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen digital an das Rathaus rantragen können. Aber weiter wird hier keine gesetzliche Vorgabe gemacht, ob hier die Verfahren weiter medienbruchfrei laufen müssen.
Ist das denn auch ein Teil des Problems, dass es eben keine genaue Vorlage gibt, sondern dass es so ein bisschen, macht mal ist?
Das ist ein großes Problem für uns Kommunen. Das Land erwartet natürlich, dass wir auf Basis der vorhandenen Portalsoftware aktiv werden. Allerdings tun wir uns Kommunen sehr schwer in der Koordination. Das heißt, niemand weiß so recht, wo fängt man denn an. Wenn wir mit diesem Prozess hier anfangen, bearbeitet dann mal vielleicht gleich eine andere Kommune bereits. Ich glaube, wir müssen hier eine treibende Kraft finden, die die Umsetzung des OZG einfach koordiniert innerhalb der kommunalen Familie.
Und so eine Lösung könnte man ja dann auch, wie du ja auch gesagt hast, Open Source zur Verfügung stellen und dann im Prinzip das einer für alle einfach umsetzen. Und da muss ich sagen, ist die Stadt Bühl ja relativ weit vorne auch. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Nicht nur mit Palimpalim, dem Videokonferenztool, sondern auch mit dem, jetzt hoffe ich sage es richtig, mit dem LoRaWAN.
Mhm. Genau, mit LoRaWAN haben wir eine Infrastruktur geschaffen, die wir entgegen den vorherrschenden Modellen nicht geschlossen betreiben möchten, sondern wir bauen auf der Plattform The Things Network, einer weltweiten gemeinschaftlichen Aktion zum Aufbau eines Netzwerks für das Internet der Dinge. Und diese Kampagne unterstützen wir, indem wir LoRaWAN-Gateways, also die Empfangsstellen für die Sensorik, auf kommunalen Gebäuden installieren, sodass die gesamte Stadtgesellschaft, also auch Bürgerinnen und Bürger, von diesem Netzwerk profitieren. Das hat sich insbesondere durch die CO2-Ampeln aktuell als sehr ergiebig erwiesen bei uns.
Hab ich auf Twitter gesehen, auch an der Stelle. Kannst du einmal kurz erklären, wie das denn zusammenpasst, das LoRaWAN und so ein Projekt wie die CO2-Ampeln in Schulklassen? War es, glaube ich, ne?
Genau. Wir haben die weiterführenden Schulen mit 220 Bausätzen zur Anfertigung einer CO2-Ampel ausgestattet. Diese Bausätze eignen sich allerdings für beliebige Sensorikprojekte. Und auf Basis des vorhandenen LoRaWAN-Netzwerkes können jetzt Schulklassen, aber auch Privatpersonen ganz einfach Anwendungen generieren, indem sie beispielsweise die Luftqualität in ihrem Garten messen, die Temperatur in ihrem Garten, die Lautstärkenbelästigung an der vorbeifahrenden Schnellstraße und so Daten aus ihrer Stadt erheben, die sie dann weiter verarbeiten können, also im Sinne einer Bürgerinnenwissenschaft.
Was ja auch ein super spannendes Feld ist, auch tatsächlich für uns. Das hört sich immer so super abgefahren an, Bürgerinnenwissenschaft, aber ich nehme das Beispiel immer, weil es einfach ganz simpel ist. Zum Beispiel die Vogelzählungen des NABUs sind ja auch Citizen Science, nennt man das, glaube ich, auf Englisch. Nur als Hinweis, wer sich gerade fragt, oh mein Gott, was sind BürgerInnenwissenschaften? Genau sowas, dass einfach sich Bürger beteiligen, indem sie Daten sammeln und diese zur Verfügung stellen. Wie kam denn das Projekt mit den CO2-Ampeln überhaupt zustande?
Das Ganze kam zustande über eine Kooperation mit der IoT2-Werkstatt, das Umweltcampus Birkenfeld. Dort sitzt der Herr Burger, der diese Platine und das Paket dahinter voranbringt und federführend betreut. Und über ihn sind wir dann an diesen Bausatz gekommen. Er hat, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen, Monaten echt viel zu tun gehabt, hier wirklich viele Bausätze und Kleinteile zusammenzubauen, zusammenzustecken und zu verteilen in Deutschland. Und weil wir einfach von dieser Idee überzeugt sind, dass wir hier ein nachhaltiges Produkt schaffen und nicht nur eine CO2-Ampel, die wahrscheinlich in 6 bis 8 Monaten auf dem Müll landen wird, sondern wir ermöglichen der Stadtgesellschaft mit diesen Bausätzen auch selbst aktiv zu werden, Daten zu sammeln in einer Post-Corona-Zeit.
Also alle die Projekte, die ihr eigentlich gerade anschiebt, sprich Palim Palim oder auch diese CO2-Ampeln, sind eigentlich auch oder haben Grundlagen oder Bausteine, die man auch nach Corona auf jeden Fall weiter nutzen kann, Open Source, auch für andere Projekte.
Genau, wir überlegen auch weiterhin nach Corona digitale Fortbildungsangebote, digitale Vereinstreffen anzubieten, weil auch beispielsweise junge Eltern das Problem haben, wenn sie keine Betreuung für ihre Kinder haben, wie sie denn an Vereinssitzungen oder am kulturellen Leben teilnehmen können. Und dadurch, dass wir hier die Möglichkeit schaffen, sich digital zu beteiligen, schaffen wir auch Teilhabe in der Gesellschaft.
Sind dann die Straßen in Bühl demnächst komplett leergefickt, weil alle nur noch vor ihrem PC sitzen?
Nein, ich glaube nicht. Also trotz all der Videokonferenzen fehlt irgendwann der soziale Kontakt und ich denke, der wird nie ersetzbar sein durch die beste Videokonferenz. Und trotzdem haben wir hier aber eine Möglichkeit geschaffen, um sich auch in schwierigen Zeiten oder wenn es nicht möglich ist, zu verabreden.
Das glaube ich auch. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass sowas eine gute Ergänzung sein kann und dass es eben auch eine gute Lösung ist, wenn jetzt zum Beispiel die engsten FreundInnen eben nicht um die Ecke wohnen, sondern in einem anderen Land mitunter, ist sowas ja einfach eine tolle Sache. Mhm. Ihr habt ja einige Projekte, die Open Source sind, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt und ich habe es auch ein paar Mal gesagt. Du bist ja der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt, das heißt, du bist ja eigentlich die treibende Kraft hinter den Projekten, die sich mit Open Source etc. beschäftigen. Warum ist dir das denn persönlich so wichtig?
Ich glaube, als Kommune beziehen wir Steuergelder und arbeiten mit Steuergeldern. Und es wäre doch fatal, wenn wir diese Steuergelder in ein Projekt investieren, was letztendlich überhaupt nicht übertragbar ist oder auch keinen gemeingesellschaftlichen Mehrwert schafft. Dadurch, dass wir aber diese Steuergelder aufwenden, um beispielsweise Dinge voranzubringen, wie Jitsi Meet oder die LoRaWAN-Infrastruktur und The Things Network, auf der wir aufbauen, dann schaffen wir einen Gemeinwert oder einen gesellschaftlichen Mehrwert, der auch wiederum direkt an die Stadtgesellschaften, an die gesamte Community zurückfließt.
Ja, das war jetzt die Sicht der Kommune und deine persönliche?
Ich bin auch von dem Konzept überzeugt, dass wir insbesondere im Softwarebereich, aber auch in allen Belangen Ideen und Konzepte teilen sollten und frei verfügbar machen müssen.
Sprich, Gemeingut?
Genau. Es ist eine gemeinschaftliche Arbeit, die als Gemeingut geteilt werden muss. Und natürlich müssen der Betrieb und auch die Bereitstellung solcher Dienste auch irgendwo bezahlt und erhalten werden. Aber die Software als solches sollte als Gemeingut vorhanden sein und mit den Menschen geteilt werden. Davon bin ich überzeugt und das versuche ich auch durch die Open-Source-Initiativen dann voranzubringen.
Du warst ja auch maßgeblich an Palimpalim beteiligt. Kannst du programmieren? Bist du Programmierer? Wie ist da dein Hintergrund?
Genau, tatsächlich bin ich in die Verwaltungswelt von außen gekommen. Ich habe nach meinem Studium, ich habe Mathematik studiert, als Softwareentwickler gearbeitet, war dann 2 Jahre in Elternzeit und nachdem ich mich dann eben beruflich neu orientiert habe, nach der Elternzeit kam ich auf die Ausschreibung des Digitalisierungsbeauftragten der Stadt Bühl, habe mich beworben und hier meinen Platz gefunden in der kommunalen Welt.
Was rätst du denn Leuten oder was rätst du Kommunen, die jetzt nicht das Glück haben, jemanden, der so fit in digitalen Themen ist, vor Ort zu haben? Wie können sie denn vielleicht erste Schritte gehen?
Ein Spruch, den ich mir immer wieder gerne bringe, ist Support your local nerds. Es geht einfach darum, jede Kommune hat irgendwo seine Tech-Community, einfach Menschen, die für Technik und Digitalisierung brennen. Gerne auch Dinge voranbringen würden. Und ich glaube, wenn wir es als Kommune schaffen, dieser Community Gehör zu verschaffen, sie ernst zu nehmen und vielleicht auch zu enablen, das heißt, wir geben ihnen die technischen oder finanziellen Möglichkeiten, dann können wir gemeinsam mit der vorhandenen Community unglaublich viel bewegen.
Das heißt, stärker in den Austausch miteinander treten?
Genau, in einen Dialog treten, zuhören, und insbesondere unterstützen.
Und was wäre jetzt das nächste Projekt, was du für die Stadt Bühl anvisieren würdest?
Aktuell überlegen wir, wie wir Palimpalim nachhaltig sichern, sodass es auch vielleicht durch politische Entscheidungen nicht abgewürgt werden kann. Wir erwägen gerade die Gründung einer geeigneten Rechtsform. Und auch hier präferiere ich persönlich zu einer Genossenschaft, sodass wir alle Partnerinnen und Partner hier mit in die Verantwortung nehmen, ein gemeinschaftliches Konzept und Produkt auf den Weg zu bringen oder einen gemeinschaftlichen Dienst. Und da suchen wir gerade nach Möglichkeiten, wie wir als Kommune interkommunal Dienste und Angebote teilen und auf mehreren Schultern verteilen können.
Das ist ja ein sehr ehrenswerter Ansatz, weil eigentlich könntet ihr auch einfach ausgründen und Palimpalim als Produkt für ordentlich viel Geld an andere Kommunen verkaufen.
Genau, aber das würde der ursprünglichen Idee, dass wir hier ein kommunales Angebot haben, was mit anderen Menschen geteilt werden kann, konterkarieren. Wir möchten hier dieses einer für alle tatsächlich leben durch die Ausgründung eben einer geeigneten Rechtsform. Und diese Werte spiegeln sich eigentlich in einer Genossenschaft oder Datengenossenschaft eigentlich wieder.
Auf jeden Fall. Ich kenne das Genossenschaftsprinzip eher aus anderen Bereichen, aber es klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Ansatz, der ja auch eben diesem Modell einer für alle total entspricht. Da hast du auch vollkommen recht. Ja, Eduard, vielen, vielen Dank. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Es war auf jeden Fall super spannend, einfach mal auch einen Einblick in Verwaltung zu bekommen und dann noch in so eine digitale. Das finde ich persönlich natürlich auch sehr spannend und sehr toll. Ich habe natürlich noch 3 Fragen für dich. Mhm. Und zwar starten wir mit deinen 3 Lieblingstools. Was wäre das?
Mein Lieblingstool Nummer 1 ist Twitter. Es, auch wenn man sich in so einer gewissen Digitalisierungsblase bewegt und aufpassen muss, finde ich den Austausch mit Amtskolleginnen und Kollegen unglaublich bereichernd, auch einfach zu sehen, was machen andere, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Und dieser kurze Dienstweg in andere Kommunen ist für mich sehr bereichernd. Lieblingstool Nummer 2 ist tatsächlich mein Notizbuch, mein digitales Notizbuch auf dem Handy. Es läuft gerade so viel, dass man einfach schnell den Überblick verliert und Erinnerungen sind unglaublich praktisch. Mein Lieblingstool Nummer 3 ist tatsächlich der Lötkolben, weil ich festgestellt habe, auch gerade durch die CO2-Ampel-Projekte, dass man auch ohne viel Hintergrundwissen und durch die ganze Do-it-yourself-Szene unglaublich viel auch einfach erschaffen und gestalten kann.
Okay, eine Rückfrage habe ich noch. Benutzt du eine App als Notizbuch oder hast du einfach das vorinstallierte Erinnerungsding auf deinem Handy?
Ich habe die Standard-iPhone-Erinnerungs-App drauf, genau. Und die nutze ich eigentlich für alles und die nervt mich dann auch oft genug, dass ich die Dinge auch tatsächlich dann irgendwann mal erledige.
So soll das sein, auch wenn es nervt. Genau, dann würde ich gerne von dir wissen, was ist denn dein Lieblingsort? Nicht das Internet.
Nee, tatsächlich nicht. Also zu Hause fühle ich mich am wohlsten und ich versuche, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen, auch wenn es manchmal durch die viel politische und kommunale Arbeit dann schwer ist.
Kurze Zwischenfrage, bist du denn aktuell im Homeoffice oder seid ihr noch in der Verwaltung wirklich auch anwesend?
Wir sind aktuell in der Verwaltung tätig. Ich arbeite einen Tag von zu Hause. Das hat aber nichts mit der aktuellen gesundheitlichen Lage zu tun.
Ach so, okay. Okay, und dann noch unsere letzte Frage. Wen würdest du denn gerne mal im Digitale Provinz Podcast hören?
Ich würde mich mal tatsächlich über internationale Gäste freuen. Ich finde Francesca Bria unglaublich...
Ja, sorry.
Unglaublich bereichernd. Also sie lebt ja auch genau diese Idee des Teilens und der offenen Gemeinschaft und dieser gemeinschaftlichen Werte. Ich lese unglaublich gerne ihre Beiträge. Wenn wir uns wieder auf Deutschland konzentrieren, dann würde ich gern mehr von Stefan Kaufmann hören aus Ulm. Ich hoffe, er hört diesen Podcast und fühlt sich mal eingeladen.
Ja, ich hoffe es auch. Hallo Stefan, unbekannterweise. Was genau macht Stefan?
Stefan arbeitet bei der Stadt Ulm und ist dort die Schnittstelle zwischen dem Verschwörhaus, der lokalen Tech-Community und der Stadt Ulm.
Vom Verschwörhaus habe ich schon öfter gehört. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Projekt. Und Francesca Bria hatte ich auch in unserem Weekly vor kurzem. Super spannend. Ja, ist auf jeden Fall notiert und umkringelt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann bedanke ich mich, Eduard. Schön, dass du hier warst und so viel erzählt hast. Und ich hoffe, du hast noch eine gute Woche und bleibst gesund vor allen Dingen.
Dankeschön und vielen Dank insbesondere für die Einladung, die Möglichkeit, hier nochmal in den Austausch zu gehen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bleib digital.
Ciao.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Korrektur nach oben, deinem Ansprechpartner für digitale Transformation und Kommunikation.